Digitales Leben. Angst, Hoffnung und das Netz.
Location-based Services.
Sucht.
Gehirn.
Sex. Geheimdienste.
Konzentration.
Schwarm.
Cloud Computing.
Asozialität.
Offline.
Die Serie zum Leben in der digitalen Welt bei Detektor FM.
In unserer Serie Digitales Leben beschäftigen wir uns heute mit der Frage nach sozialem und asozialem Verhalten im Netz. Wie verändern die modernen Kommunikationsmöglichkeiten unser Leben? Verführt uns das Netz dazu, zu Sozialversagern zu werden? Verändern soziale Netzwerke unsere Kommunikation untereinander? Fragen an Peter Glaser. Er ist einer der angesehensten deutschen Blogger, Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs und jetzt bei Detektor FM im Interview.
Schönen guten Tag, Herr Glaser.
Hallo.
Sie haben mal gesagt, das Internet hat zu neuen Formen des Sozialversagens geführt. Wie meinen Sie das?
Unter anderem. Ne? Also es hat zu einer ganzen Menge an positiven Formen von Kommunikation, Verbindungen zwischen Menschen geführt. Und es hat wohl bedingt auch durch die Möglichkeiten von Pseudonymität und Anonymität diese spezielle Distanz, die zwischen Menschen herrscht, im Netz, dass man sich nicht persönlich gegenüber sitzt, dass man auch keine Stimme hört wie am Telefon. Das führt offensichtlich bei einer kleinen Anzahl von Menschen dazu, dass sie durch die Kultur vereinbarten Formen von Beißhemmung verlieren und auf ihre Dialogpartner zum Teil oder in öffentlichen oder halböffentlichen Foren auf die anderen Leute, die da Beiträge von sich gehen, auf eine Art und Weise losgehen, die ja asozial ist, wenn man das jetzt mal so ein bisschen pauschal bezeichnet.
Ja. Glauben Sie, das liegt an der Anonymität des Netzes?
Einer der Gründe. Gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Es ist nicht so, das liegt, würde ich mal sagen, in der jeweiligen Person. Das hat möglicherweise mit der Biografie der Personen zu tun. Die Pseudonymität oder Anonymität im Netz ist sicher eine Sache, die das Ganze begünstigt.
Das Thema der heutigen Sendung ist ja digitale Asozialität. Man kann beispielsweise, Sie haben es schon so ein bisschen auch angesprochen, bei Konferenzen auch von Internet-Experten oft erleben, dass keine Kritik aus dem Publikum kommt, dafür aber an der Wand hinter dem Podium per Twitter über die Diskutanten abgeätzt wird. Warum können denn viele Leute ihre Kritik offenbar nicht so direkt äußern und einfach direkt sagen?
Ja, dazu muss ich jetzt Folgendes sagen. Also das mit den Twitter-Wars ist ein Beispiel für neue Formen von Meinungsäußerung, die uns das Internet in die Hand gelegt hat. Das hat sein Gutes, sein Schlechtes und sein Problematisches. Wir befinden uns in so einem großen sozialen Experiment seit spätestens Anfang der 90er, seit das Internet so in die, sozusagen in die Öffentlichkeit hinaus explodiert. Es gibt auch Leute, die vorher schon Online-Erfahrung gemacht haben, die dann so ein bisschen, das war so ein bisschen ein beschränkter Personenkreis. Das Interessante an der Sache ist, es hat zu tun mit der Frage, was passiert, wenn freie Meinungsäußerung tatsächlich stattfindet. Also bisher war es hauptsächlich so in der Kommunikation mit Hilfe von Medien, dass es so repräsentative Formen von Meinungsäußerung hauptsächlich gegeben hat, also 4, 5 ausgewählte Gesprächspartner, die dann bei Anne Will oder einem anderen, also zum Moderator sitzen und stellvertretend für das große Publikum, das dann stumm vor dem Fernsehschirm sitzt, Meinung äußert. Jetzt gibt uns das Internet die Möglichkeit, dass tatsächlich jeder, also sozusagen, dass diese Mittlerfunktionen ausgeschaltet werden und dass die Leute eben direkt an Zeitungsartikeln, die online sind, ist ein Kommentarfeld, in Blogs kann man irgendwie seine Meinung dazu sagen und so weiter und so fort. Was da passiert, sind zum Teil sozusagen dann etwas ungewaschene und unrasierte Formen von Meinungsäußerung. Und wir müssen alle jetzt erstmal versuchen zu lernen, wie man damit umgehen kann. Das ist jetzt erstmal eine Realität, das ist also sozusagen, die Leute sagen, was sie sagen. Die Leute sagen, das sind Formen, die es auch vorher gab, die aber in den Medien nicht stattgefunden haben. Ne? Also sozusagen, wenn man in einer Kneipe sitzt und sich mit Leuten unterhält, fand das bisher in einer Form statt, die in den Medien so nicht stattgefunden hat. Da gab es dann vorher noch so Filter, wie zum Beispiel bei Leserbriefen, die an die Zeitungen geschrieben werden. Da gab es dann die Leser, oder gibt es immer noch die Leserbriefredaktion. die filtert, ne? Die sagt, also das bringen wir und diesen Ausschnitt bringen wir und das bringen wir nicht. Und jetzt, also wenn ich zum Beispiel in meinem Blog die Kommentarfunktion vollkommen freischalte, kann es vorkommen, dass einer kommt und sagt, also er weiß was über die jüdische Weltverschwörung und so weiter. Ne? Ja. Und dann stehe ich eben vor der Frage, lasse ich das jetzt zu, gibt es eine Grenze, sage ich irgendwie, Meinungsfreiheit, Meinungsäußerung ist grenzenlos und so weiter und so fort. Das werde ich in dem Fall nicht machen, sondern ich sage, sowas findet in meinem Blog nicht statt, dieser Beitrag wird gelöscht. Und da steht dann, dass ein Beitrag gelöscht worden ist, also das ist passiert auch deklariertermaßen. Und diese Probleme im Kommunikationsumgang miteinander gibt es, also die kenne ich, solange ich im Netz bin.
Sie haben es ja angesprochen, die Kommunikationsformen, die haben sich insgesamt erweitert. Jeder Zeitungsartikel kann nicht nur per Leserbrief kommentiert werden, sondern auch gleich jetzt heute versendet und geteilt werden und natürlich auch auf der Webseite kommentiert. Nur eines der letzten Beispiele ist ja die Karriere des Blumenkübels, des berühmten, der Münsterschen Zeitung bei Twitter. Wie können wir denn lernen, mit digitaler Kommunikation umzugehen und vielleicht da nicht ganz so unrasiert zu Werke zu gehen?
Oh, da ist schon vieles gelernt worden. Also eine Möglichkeit ist, gelegentlich mal einen Blick in die Frühzeiten der Netzentwicklung zu werfen. Es gab in den 80er Jahren eine erste Form von dem, was jetzt nach der Jahrtausendwende mit dem sogenannten Web 2.0, dem Mitmach-Web, ausprobiert worden ist. In den 80er Jahren hieß es Usenet. Das war zum ersten Mal eine Form von Austausch, wie man damals sagte, die vielen zu den vielen sprechen. Also es nicht mehr eine Kommunikation gibt, die eben repräsentativ stattfindet oder immer über so einen Filter, sondern das Usenet war die Möglichkeit, dass jeder zu jedem sprechen konnte. Dieser Bereich des Netzes hat dann später noch dazu geführt, dass viele Leute so von Anarchie im Internet gesprochen haben, obwohl das auch schon damals in den 90er Jahren nicht gestimmt hat, weil die Leute, die da zum Teil viele Jahre in diesem Usenet sich betätigt haben, auch einiges gelernt haben. Zum Beispiel, dass in bestimmten Themengruppen immer wieder neue Leute auftauchen, die naturgemäß nicht orientiert sind, nicht genau wissen, was es hier für Gepflogenheiten sozusagen in so einem Themenbereich gibt und immer wieder dieselben Fragen gestellt haben, die dann von den sozusagen Alteingesessenen schon tausendmal beantwortet waren und dann zum tausendersten Mal beantwortet werden mussten und irgendjemand hat sich, und das ist schon relativ früh passiert, einmal ein Herz gefasst und gesagt, okay, diese Fragen, die immer wieder gestellt werden, schreibe ich jetzt mal auf einen Zettel, auf einen virtuellen und die Antworten, die schon gegeben worden sind, dazu. Und wenn dann jemand neuer kommt, muss ich nicht unhöflich oder genervt sein, sondern sage, lieber Freund, guck dir doch mal diese FAQ an, Frequently Asked Questions. Das ist zum Beispiel eine Methode, die gefunden worden ist, um solche kleinen Lästigkeiten auf eine konstruktive Art und Weise in den Griff zu kriegen. Dann gibt es die Sachen, unmoderierte Foren oder Diskussionsgruppen, in denen man dann zum Teil interessante Auskünfte, Beiträge sehr mühsam suchen muss, weil relativ viel Müll oder weißes Rauschen, wie auch immer man das bezeichnet, dazwischen ist. Da gab es dann Leute, die gesagt haben, mir liegt an diesem Thema, hier muss mal einer ein bisschen sortieren und moderieren. Das heißt, es gab dann nicht nur unmoderierte Gruppen, in denen jeder alles immer darf, sondern es gab Gruppen, wo es einen Moderator gab, der sich die Beiträge, bevor sie freigeschaltet wurden, angeguckt hat und dann eben nach bestem Wissen und Gewissen möglichst entschieden hat, guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen. Also es gibt etliche Dinge, wo schon Lösungsansätze dafür gefunden worden sind. Es gibt Sachen, die immer noch problematisch sind oder problematisch diskutiert werden. Beispiel sind sogenannte Killfile. Meistens ist es eine Person, auf die so eine Diskussionsgruppe aufmischen kann, die also eine Nervensäge, sage ich jetzt mal. Ne? Jemand, der dann irgendwie nicht mehr abzustellen ist. Da gibt es verschiedene Erscheinungsformen der Nervensäge. Die hat im Internet auch einen eigenen Namen, die Trolls. Dann taucht so ein Troll auf und was macht man mit dem? Es gibt Leute, die sagen, es gibt eine technische Lösung. Dieser Troll, der hat ja eine elektronische Kennung, einen Usernamen oder so. Und jetzt kann man seinen Computer einfach so einstellen, dass er, sobald dieser Username auftaucht, alle Beiträge gleich in Müll schaufelt und man die gar nicht mehr zu sehen kriegt. Deswegen heißen die Killfiles. Die Frage, die dabei im Raum steht, ist, kann es technische Lösungen für soziale Probleme geben? Ist es so, dass man dadurch ein Problem ausweicht? Wäre es nicht vernünftiger oder wäre es nicht angebrachter zu sagen, wir versuchen, mit den Menschen zu reden. Wir versuchen sozusagen mit Vernunft.
Und mit ihm zu kommunizieren.
Mit dem zu kommunizieren und zu sagen, komm, jetzt beruhig dich auch mal oder wie auch immer. Diese Diskussion wird immer noch weitergeführt und es gibt natürlich Leute, die unglaubliche Hartnäckigkeit entwickeln oder einen Grad an Destruktivität. Ich will eines noch dazu sagen, damit das Ganze nicht zu einseitig erscheint. Es gibt diese destruktive Seite und es gibt aber auch ganz fantastische Seiten. Also es ist zum Beispiel so, dass genau dieselbe Distanz, also diese Pseudonymität, dass man sich eben einem Fantasienamen verstecken kann, stimmt gar nicht. Es ist so, dass das Netz manches Mal wie eine Wahrheitsdroge wirkt, dass Menschen, fremde Menschen miteinander in Kontakt kommen und gelegentlich innerhalb kürzester Zeit miteinander über Dinge reden, die so persönlich oder so intim sind, dass sie, wenn sie sich persönlich gegenüber sitzen würden, bestimmt nicht darüber sprechen würden. Das ist sozusagen ein positives Phänomen im Netz, ne?
In diesem Sommer wurde ja auch viel über Umgangsform allgemein im Netz diskutiert. E-Mail-Knigge war ein Stichwort, neue Netiquette war ein anderes. Brauchen wir tatsächlich da nochmal eine Diskussion über den Umgang miteinander im Netz?
Diese Diskussion muss ständig geführt werden, weil neuen Kommunikationsmitteln auch die Notwendigkeit neuer Umgangsformen miteinander mit sich bringen. Diese Netiquette gibt es auch schon seit 25 oder 30 Jahren. Die Grundformen bleiben immer gleich. Schreibt nicht groß und wenn du Ironie verwendest, mal ein Smiley dran, damit es keine Missverständnisse gibt und so weiter und so fort. Das ist für Leute, die länger im Netz sind, relativ banal. Das ist so, dass solange das Internet und wie man damit umgehen kann und was da im Internet einem passieren kann an Kommunikationsformen, positiven und negativen, solange noch nicht alle am Internet teilnehmen, ist es einfach notwendig. Es ist irgendwie so, dass das Internet ein Platz sein sollte, der die Leute, die noch nicht reingeguckt haben, möglichst gastfreundlich empfängt. Ne? So. Mir hat es nie besonders gefallen, dass, was früher gelegentlich passiert ist, so die alteingesessenen Netzbewohner oder die, die einfach schon ein bisschen länger einen Informationsvorsprung hat, sich als so ein etwas elitärer Haufen geriert haben, der dann Leuten, Neulingen, die so ein bisschen ungeschickt irgendwie reingestolpert sind, also mit Spott und Hohn irgendwie begegnet ist.
Aber ist das nicht heute auch noch so?
Zum Teil. Es kommt darauf an, wo man hinkommt. Und ich würde sagen, es ist heute nur noch zu einem kleinen Teil so. Es ist eher so, dass es im Netz Bereiche gibt, es hat ein bisschen mit dem Alter zu tun. Ich würde einmal etwas zugespitzt sagen, eines der Phänomene, die mit dem Internet gekommen sind, ist, dass man zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte im globalen Maßstab pubertieren kann. Ne? So. Ich glaube, dass jeder über 30, der mal ein bisschen länger im Internet unterwegs ist, relativ schnell, ohne viel über sein Gegenüber zu wissen, an einer bestimmten Art von Statements sagen kann, wie alt das Gegenüber in etwa ist. Ne? So. Und wenn man das als gewisses Urteilskriterium mit dabei hat, ist der Umgang mit bestimmten Formen von Provokation oder so schon deutlich vereinfacht.
Es gibt ja eine ganz interessante These auch, wo Sie sagen Problemlage, denn früher hat man gesagt, beim Mediumfernsehen, beim Massenmediumfernsehen gibt es eine Wissenskluft, die dort entsteht, das heißt, gut gebildete schauen dann vor allen Dingen gut gebildetes Programm, sprich Arte oder Phoenix und die etwas schlechter gebildeten gucken dann eher RTL 2 und
Big Brother
und so. Genau. Gibt es sowas tatsächlich im Netz auch? Digital Divide ist da immer das Schlagwort, glauben Sie das?
Selbstverständlich. Ich kann nur wissen, was ich weiß. Das ist zum Beispiel diskutiert worden bei diesen ganzen sogenannten Empfehlungssystemen und es gibt diese Empfehlungssysteme, also dass einem Amazon irgendwelche Bücher vorschlägt, ne, so, oder dass einem Musik vorgeschlagen wird mit dem allerersten Musiktitel, den ich in irgend so einem Radio FM oder wo auch immer eingebe oder bei Amazon, lege ich mich gewissermaßen fest, weil dieser Algorithmus ab diesem Zeitpunkt sozusagen sich merkt, was ich da irgendwie an interessiert mich eingebe und mir dann daraufhin das, was seiner Meinung nach mich auch interessieren könnte, vorschlägt. Dabei bleibt man immer im Bereich dessen, was man eigentlich ohnehin schon kennt und mag und kommt sozusagen nicht über den Tellerrand raus. Die Frage ist dann zum Beispiel auch, also bei Twitter und Facebook, den sozialen Netzen, die jetzt so in den letzten Jahren Furore gemacht haben, funktioniert das Ganze dann in nicht computerisierter, sondern humanoider Form. Das heißt, man hat dann irgendwie so seinen sogenannten Freundeskreis, den man sich da zusammenstellt und kriegt dann quasi persönliche Empfehlungen. Und da funktioniert es dann aber auch wieder so, dass man sich sozusagen die Leute natürlich auch ein bisschen aussucht nach das, was der Mensch von sich gibt an Bemerkungen oder was der an Links empfiehlt auf Zeitschriftenartikel, Musik, Filmchen, was auch immer, interessiert mich auch. Ne? So. Also man bleibt auf eine bestimmte Art und Weise im Grunde genommen mit so einem neuen Medium immer die Hoffnung und schon auch die Möglichkeit da, dass man sozusagen soziale Grenzen aufhebt. will jetzt mal das Radio, weil wir gerade im Radio sind, ansprechen. Ne? Als das Radio als Medium geboren worden ist in den 20er Jahren in den Vereinigten Staaten, war das so, dass damit tatsächlich zum ersten Mal Menschen quasi an Orte und in andere soziale Bereiche reinhören konnten, sich sozusagen reinbewegen konnten, wo ihnen der Zugang vorher aus verschiedenen Gründen einfach gar nicht möglich war. Diese Möglichkeiten, diese Optionen gibt es natürlich durch das Netz auch. Gute Momente sind sozusagen die Anfänge, wo sowas noch von Neugierde befeuert ist und wo die Leute wirklich selber, also sozusagen sich auf so eine Erkundungsreise begeben, so wie wenn man in einer neuen Stadt ist und in so einem Hotel und so seine ersten Spaziergänge unternimmt.
Und nicht immer nur dieselben 6 Webseiten.
Ja, genau. Und dann nach einer Zeit, wenn man dann irgendwie so sein Google als Startseite irgendwie definiert hat, nimmt das wieder so ein bisschen gewohnheitsmäßige Formen an und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie was Neues entdeckt, sinkt.
Das sagt Peter Glaser im Interview bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.